Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Du hast lange gewartet vor deinem Radio. Hier ist sanft und sorgfältig. Wir waren uns immer treu. Sanft und sorgfältig. Die Radioshow.
Es ist Sonntag, der 21. Juni 2015. Sanft und sorgfältig ist zurück.
Hey.
Oder ist es sogar Hello. Der 22. Juni? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Nee, ist der 21. Juni. Du hast schon völlig recht. Herzlich willkommen. Es ist Sonntag. Olli Schulz ist da, er hat einen Cappuccino sich extra noch gemacht hier. Machen lassen.
Machen lassen.
Und alles muss man selber machen lassen.
Der sieht aus wie im Fernsehen, der Cappuccino. Wirklich mit so Schaum oben drauf. Dabei haben die gar keine Milchschäummaschine. Ich weiß gar nicht, wie der Praktikant das hier gemacht hat, dass die Milch so schaumig ist. Keine Ahnung.
Die Milch in den Mund und dann einfach...
Und wieder raufgespuckt auf den Kaffee.
Und wieder raufgespuckt. Das erkennst du daran, dass du nicht diese komischen Düsenmerkmale siehst von der Kaffeemaschine in der Milch, sondern wenn du einfach ganz glatter Schaum, ohne irgendwas.
Ich wollte einfach nur einen unschuldigen Kaffee haben. Jetzt habe ich hier so ein versautes Getränk. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema unserer Sendung heute, Jan.
Gute Überleitung, hast du gut hinbekommen.
Ja,
ganz, ganz natürlich und aus dem Gespräch heraus.
Mhm. Es geht nämlich heute um die Unschuld des Menschen. Und in unserer heutigen Zeit, wo alles verrucht ist, wo Mädchen sich immer früher anfangen, irgendwie aufzutunen und aufzustylen und den Männern zu gefallen und wo Jungs immer früher in der Erotikbranche irgendwie Fuß fassen beziehungsweise sich Filme im Internet angucken, die noch gar nicht gemacht sind für sie und wo alles immer dreckig wird, wo kaum noch was wert hat. Wo kann man da noch die Unschuld finden? Wo kann man da noch das finden, was einen auch als Kind irgendwie glücklich gemacht hat, als man noch Ideale besessen hat?
Und genau, die Unschuld, also gar nicht im sexuellen Sinne, nur, sondern auch im, also
generell
die Unschuld
allem.
Verlieren im Sinne von, man hat die Ideale aufgegeben, alles, es ist nichts mehr unschuldig, nichts ist ohne Hintergedanken. Wir suchen das Reine, das Schöne, das Unschuldige heute in der Sendung mit Ihnen. Wenn Sie mögen, kommen Sie doch einfach mal rein, meine Damen und Herren. Darf ich Sie, wenn Sie, setzen sich doch einfach mit so Johannes Becker Kerner-mäßig, weißt du?
Ja.
Johannes B. Kerner zum Beispiel hat der Fernsehmoderation seine Unschuld genommen. Nichts ist mehr. Weißt du, wenn du noch die alten Fernsehmoderatoren, sogar Rudi Carrell, den hast du noch abgenommen, wenn die Leute freundlich waren zu ihren Gästen. Aber bei Johannes B. Kerner, dem glaube ich gar nichts. Dem glaube ich gar nichts.
Genau, weil es gab schon immer eine aufgesetzte Freundlichkeit, aber trotzdem kam die mehr von Herzen früher vielleicht. Keine
Selbst
Ahnung.
Selbst die aufgesetzte Freundlichkeit hat ihre Unschuld verloren.
Selbst die aufgesetzte Freundlichkeit. Und ich habe jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen mal Lanz gesehen wieder. Habe ich lange nicht gesehen. Und ich finde, es ist voll die anachronistische Idee, eine Sendung zu haben, wo Leute nur da sitzen, um klatschen, wenn man, also der Leute reden vorne, talken, das ist eine Talksendung, eineinhalb Stunden, und die sitzen da im Publikum nur, um dann zu klatschen, wenn ein Vorklatscher da ist. Es gibt ja immer einen Vorklatscher. Ist das
ja,
bei dir eigentlich in deiner Fernsehsendung, gibt es da auch einen Vorklatscher, der dann so klatscht, damit das Publikum weiß, wann es zu klatschen hat, oder lasst ihr das alles völlig organisch laufen?
Nee, wir lassen das alles so laufen. Also es gibt manchmal Teammitglieder, die begeistert sind, dass sie einen Beitrag selber lustig finden und die wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt, die fangen dann manchmal an zu klatschen, aber da sind sie oft ganz alleine und das ist immer sehr traurig. Nee, wir haben keine Anklatscher. Es gibt auch, ich mache auch das Warm-up zum Beispiel immer, es gibt ja ein Warm-up vor der Sendung, dass da jemand rauskommt, der das Publikum bespaßt. Ertrage ich nicht, wenn das jemand anders macht als ich.
Ja, muss man selber machen, finde ich auch.
Macht ja, sogar, die erste halbe Stunde ist...
Stefan Raab macht das aber auch immer noch selber, glaube ich. Also der sitzt,
kommt das auch, macht er immer noch selber, ja.
Der
ja.
kommt wirklich auch davor, völlig ausgebrannt gerade von seiner Yacht runter oder sonst was und völlig leer gepumpt. Aber er macht noch das Stand-up selber. Also das
ist bei mir auch so. Ich springe direkt aus dem Flugzeug, aus meiner Socata, komme gerade aus Genf, um das Haus einzurichten. Und statt mich da irgendwie rumzulümmeln und irgendwie ein bisschen Chips essen in der Garderobe zu hängen, bespaße ich die Leute... Aber das Warm-up ist nicht nur für das Publikum gut, ist auch für den Moderator gut. Ich denke immer, ich brauche das, um zu wissen, was für ein Publikum da sitzt.
Mein Problem wäre, beim Warm-up hätte ich schon alle Gags verschossen, dann wäre die Sendung ziemlich blutarm wahrscheinlich, weil ich dann denke, ich muss die jetzt sofort zum Lachen bringen. Und dann würde ich all die Gags für die Sendung dann schon mal raushauen und dann würden die in der Sendung nicht mehr zünden, weil die alle schon vorgehört haben.
Ah, das Geile ist aber, das Warm-up kann ja jede Woche gleich sein. Und das ist bei mir auch immer so, also der Text ist immer exakt der gleiche und dann merkt man, wie die Leute an welchen Stellen lachen, wie die Leute so drauf sind. Also es gibt dann Gags, die so ein bisschen unter die Gürtellinie gehen, einige Zuschauer lachen dann in einer Woche gar nicht darüber, in der anderen Woche grölen die und liegen unterm Tisch, da weißt du direkt schon, aha, das wird heute eine Ficky-Ficky-Sendung. Oder wenn du dann so ein bisschen so sophisticated people da sitzen hast, die irgendwie von der Uni direkt ins Fernsehstudio reinspringen, dann weißt du, da musst du dich eventuell ein bisschen mehr anstrengen und so tun, als würdest du irgendwie schlaue Gags machen, was natürlich auch Quatsch ist.
Ja,
aber deswegen ist ein Warm-up wichtig. Aber die Fernsehmoderation, also ich schaue immer Sendungen von Johannes B. Kerner und ich weiß nicht, woher
macht er denn überhaupt noch Sendungen?
Der macht noch Sendungen im ZDF, aber ich ich weiß gar nicht, ich kenne ihn persönlich überhaupt nicht. Ich habe den erst einmal, war einmal in seiner Sendung und das ist ewig her. Habe auch sonst keine persönliche Kenntnis über den. Aber ich habe immer das Gefühl, es stimmt nichts. Es ist nichts mehr echt. Es ist alles so eine Oma-Freundlichkeit, mit der man irgendwie auch Rentnern die Tür einrennen kann, um die dann ihre Ersparnisse zu bringen. Das ist so eine Vorwerk-Staubsaugerverkäufer-Freundlichkeit. Und das finde ich so. Ach, das finde ich furchtbar.
Ja, und ich habe ja irgendwie immer noch den großen Traum. Wir haben vor ein paar Wochen in unserer Sendung mal gesagt, wir würden gerne mal eine Morningshow machen bei irgendeinem Sender. Also beziehungsweise ich habe gesagt, und jetzt haben wir ein Angebot bekommen, allerdings vom Sender, von dem ich noch nie gehört habe. Ich wollte ja, dass einer der großen Sender sich meldet und sagt, hier, ihr könnt hier jetzt
machen. Würdest du bei Radio Hamburg, würdest du es machen?
Ich würde bei Radio Hamburg die Morningshow moderieren, wenn ich auch den restlichen Programm, also das restliche Programm umgestalten dürfte. Und also würde ich das mal machen, ja. Aber auch gerne mit dir zusammen. Also Hamburg ist wirklich, ist ja meine Heimatstadt. Und da geht's jetzt auch nicht viel besser als deine Heimatstadt, Bremen. Die sind jetzt wirklich nicht durch, obwohl Bremen hat noch Radio Bremen 4.
Das stimmt. Ich wollte gerade sagen,
also Entschuldigung, Bremen 4 ist auf alle Fälle besser als alle, ist ein guter Sender, spielt unsere Sendung. Aber in Hamburg, also Enjoy gibt es ja, die machen auch eine Sendung, ansonsten sind die,
glaube ich... Aber die zählen jetzt nicht für Hamburg, würde ich auch sagen. Die sitzen zwar in Hamburg, aber die senden für ganz Norddeutschland. Die zählen jetzt nicht.
So ein Hamburger Sender, der wäre wirklich wieder eine Hamburger Identität, weil Hamburg hat momentan so ein Identitätsproblem, wird immer mehr zu einer Musicalstadt, schon seit vielen Jahren wird so eine Eventkulturstadt. Die Reeperbahn hat nichts mehr zu tun mit einer alten Hafen, mit einem alten Hafenviertel oder mit einem Rotlichtmilieu, wie man
du
sich das...
Du kriegst gar nicht mehr auf die Fresse wie früher.
Du kriegst hast nicht mehr
keine Angst mehr auf der Reeperbahn.
Genau. Und deswegen braucht Hamburg mal wieder eine identitätsstiftende Sendung und da wäre ich gerne bereit, das zu machen, weil Hamburg immer noch die Heimat, also meine Heimat ist und ich werde wahrscheinlich auch irgendwann begraben werden in Hamburg. Wirst du eigentlich in Bremen begraben oder in Köln?
Ich möchte gerne auf dem städtischen Friedhof in Bremen Aumund verbuddelt werden. Habe ich glaube ich auch schon mal in der Sendung gesagt. Bitte ein eigenes Grab.
Ja, ich bin wahrscheinlich in der Familiengruft bei meinen Verwandten in Hamburg-Niendorf.
Wo die teilweise noch lebend eingesperrt wurden.
Wo die teilweise schon vor, genau. Meine Oma hat ja zu mir immer gesagt, wenn der Olli mal stirbt, muss man das Maul nochmal extra totschlagen. So, wir sind hier bei Sanft und Sorgfältig heute die Sendung, wenn Sie Lust haben, die nächsten 2 Stunden unschuldige Gefühle zu erleben, dann sind Sie hier diesmal richtig. Wir werden alle blöden Pimmelwitze heute weglassen. Wir werden auch mal versuchen, den Zynismus so ein bisschen auszugrenzen und heute für Sie echt eine reine Sendung zu machen. So
ja, ein bisschen offen, ein bisschen ehrlich, genau. Ja, und wir können auch ein bisschen reden über die Zukunft des Radios, weil ich habe das Gefühl, auch dieses Medium, in dem wir uns hier ausbreiten dürfen, hat seine Unschuld verloren. Radio mit ist uns. Nicht mehr das Medium, ja mit uns, letztlich mit uns die Unschuld verloren, aber Radio ist nicht mehr das Medium erster Wahl, an Radio wurde sich vergriffen und vergangen, das Radio wurde kaputt gemacht, systematisch über die letzten 20, 30, 40 Jahre.
Und wer daran schuld ist, das weiß man nicht so genau. Hier ist jedenfalls John Mant und wir machen jetzt ein bisschen Musik und gleich
sehen wir... Das Video killed the Radio Star.
Genau.
Ist doch nicht schlecht.
Ist ganz gut. Und dann sind wir wieder da heute mit der Unschuldssendung. Sanft und sorgfältig. Kurz vor der Sommerpause geben wir nochmal richtig Gas heute für Sie. Und wenn heute hier Geräusche sind, ich habe das Fenster auf. Ich moderiere heute mit offenem Fenster, nicht offener Hose wie sonst immer. Heute ist das Fenster offen. Und Sie hören vielleicht Geräusche da draußen. Das muss
hier,
aber
hier sind die Buggles. Video Kid, The Radio Star müssen gleich wieder für Sie.
Hier ist die große Unschuldssendung, sanft und sorgfältig, heute am 21. Juni 2015 mit Jan Böhmi Böhmermann.
Und Oliver Schulz, hey, das ist die zweitletzte Sendung. Dann sind wir in der Sommerpause, haben wir letzte Woche schon ausgebreitet. Ich habe die Biografie von Thomas Gottschalk
durchgehört,
habe ich ja vor 2 Wochen schon mal erzählt, als Tom Schilling da war, dass ich ja gerade drauf bin, habe es mittlerweile zu Ende gehört. Ist ganz amüsant, ist nichts, keine großen Erkenntnisse.
Ich habe noch nicht damit angefangen. Ich würde es gerne hören. Was mich immer nervt bei Biografien ist, wenn die anfangen erstmal mit der Kindheit. Da blätter ich immer vor, weil das langweilt mich meistens. Die Kindheit, die Schulzeit ist bei vielen Menschen gleich. Für mich interessiert eigentlich dann nur der Job, der Medienbetrieb oder sonst was. Alles andere, dass sie mal in der Kindheit einen Freund hatten, der irgendwie einen größeren Kloß gekackt hat oder so, das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert das dann wirklich, wie war das denn in den Kulissen mit Günther Jauch? Wann ist man zum ersten Mal mit Harald Schmidt im Puff gegangen? Wann hat man zum ersten Mal Ärger gehabt? Wann sind die großen Summen geflossen? Wann war der Karriereknick? Wann war die Identitätskrise? Das finde ich irgendwie viel interessanter.
Das finde ich ganz toll. Und ich finde vor allen Dingen, breitet er natürlich auch alles aus. Und natürlich die ganzen Details, die man wirklich wissen will, sind...
Was war das denn? Das war mein Kaffeeschlürf gerade, ein Kaffee.
Oh,
ich darf nicht mehr so viel...
Das ist schrecklich.
Ich darf nicht mehr schmatzen, deswegen schlürf ich jetzt, habe ich mir überlegt.
Ach so. Ja, das ist ein geiler Workaround. Hast du super ein Problem erkannt und es ist einfach, so vermeidest du das Problem.
Da haben sich so viele Leute
beschwert. Und pupst du dabei. Ich puste einfach dabei, ganz und schlürfe.
Das wäre der Next Level Shit. Ich bin erstmal beim Schlürfen des Kaffees angelangt. So. Erzähl mal ruhig.
Ich wollte erzählen, dass die, das klingt wie so eine Tonstörung, wie so, als würde man den Sender suchen. Thomas Gottschalk ist ein Mann, der vom Radio kommt. Der hat sich immer, der wollte immer DJ werden im Lokalen, dabei sich irgendwie in Kulmbach, hat sich dann aber doch da entschieden, zum Bayerischen Rundfunk zu gehen und richtiger Radio-DJ zu werden und hat da so ein bisschen den Laden von innen, der BR und die öffentlich-rechtlichen Anstalten in den 70er Jahren waren natürlich noch verknöcherter, als sie heute sind. Und das will schon was heißen. Mhm. Und damals hat Thomas Gottschalk, ich weiß gar nicht warum, ich glaube mit so einer Mischung aus Appeasement und dann doch, wenn das Mikrofon an war, hat er doch gemacht, was er wollte, hat es geschafft, sein eigenes Ding da zu machen auf der ehemaligen Verkehrswelle Bayern 3, die dann später umgebaut wurde zur Jugendwelle. Damals, ich glaube, unter dem Programmdirektor Udo Reiter, der später der Intendant des MDR wurde. So, der war der Mann, der sich im Rollstuhl kürzlich hatte, sich, glaube ich, selbst das Leben selbst beendet, weil er keinen Bock mehr hatte oder sowas. Also ein ganz toller, bewundernswerter, seltener öffentlich-rechtlicher Hierarch. Und er hat einfach erzählt, wie die damals machen konnten, was sie wollten. Und er dann damals Günther Jauch zum Radio gebracht hat. Der wollte eigentlich damals irgendwie Korrespondent, Bonn-Korrespondent werden, aber Gottschalk hat ihn in Bayern gelassen und hat gesagt, du darfst die Sendung nach mir moderieren. Und so entstand dann diese Allianz Gottschalk-Jauch.
Und Jauch ist bestimmt wahnsinnig glücklich darüber, dass Gottschalk in seinem Buch sich damit brüstet, dass er Jauch groß gemacht hat, oder?
Kann ich mir vorstellen. Habe ich nicht eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass wenn Leute bei Jauch zu Gast waren, mittlerweile gibt es die Sendung ja auch quasi schon fast nicht mehr, die ist ja jetzt beendet worden, zumindest zum Ende des Jahres.
Hat dich das geschockt?
Nee, überhaupt nicht. Fandst du das?
Nee, Anne Will sendet da jetzt wieder. Warum machst du das eigentlich nicht? Anne Will, ich auch, finde ich auch gut.
Ja, also ganz im Ernst, Anne Will ist die völlig, dass sie überhaupt weggehen musste. Anne Will ist die absolut beste Talkmasterin, die ist immer gut informiert, die ist keine Journalistendarstellerin, die ist, finde Anne Will ist eine Top-Frau, finde ich wirklich.
Meiner Meinung nach auch neben Johannes B. Kerner eine der aufrichtigsten Personen im
deutschen
Fernsehen.
Ja, zieh das ruhig ins Lächerliche. Anne Will ist wirklich, du weißt genau, was ich meine. Mach da nicht so einen Gag draus. Kann man doch mal einmal was unschuldig aufrichtiges, ehrliches sagen. Ich finde, Anne Will ist wirklich super. Die stellt die besten Fragen und die ist entspannt und ruhig.
Ich finde Anne Will auch toll, ja.
Da war jetzt wieder so ein Unterton
bei dir. Ach mein Gott, was du?
Was ich auf jeden Fall sagen wollte, dass wenn man bei Günther Jauch in der Talkshow zu Gast ist, dann kommt nicht Günther Jauch runter, die Gäste wie bei Markus Lanz, dass dann Markus Lanz in den Raum kommt und allen die Hände gibt und ein bisschen Smalltalk macht, sondern man wird bei Günther Jauch vorgeführt. Da kommt ein Redakteur und sagt, Herr Jauch wäre jetzt bereit für Sie. Und dann geht man in das Büro von Günther Jauch und dann muss ich auf den Stuhl setzen und dann kriegt man so ein Smalltalk abgeliefert und geht dann aber auch wieder aus dessen Zimmer raus. Also es gibt die Audienz bei Günther Jauch vor dem Auftritt in seiner Talkshow.
Ich will so gerne, wenn ich nicht schlafen kann, nochmal alte, gucke ich mir Interviews aus den 90er, 80er an. 94 hatte Günther Jauch irgendeine Sendung Menschen oder so und da war Helge Schneider zu Gast. Und Günther Jauch, ist es ja noch gar nicht so lange her, obwohl auch schon 20 Jahre wieder, Günther Jauch kam überhaupt nicht mit Helge Schneider klar und hat dann auch ihn so als völligen Freak dargestellt und meinte, wie geht man auf einen Menschen wie Sie zu? Wie stellt man ihnen eigentlich Fragen? Sie sind doch völlig verrückt. Und da merkt man dann aber auch wieder die Biederkeit, die der damals in sich getragen hat und auch wie unsicher der war mit jemandem wie Helge Schneider, der völlig souverän da gesessen hat, manchmal einfach auch gar nicht geantwortet hat und dann auch so kryptische Antworten gegeben hat. Und man merkt so, dass Günther ja auch davon überfordert war. Und da muss man auch eine Sache sagen, manchmal sind es dann halt auch wirklich Moderatoren, die versuchen den Leuten natürlich ein normales Bild von sich selbst, ein unschuldiges Bild vielleicht auch damals noch.
Ja.
Ja, und dann kommt so ein Typ wie Helge Schneider und da bricht so eine Welt komplett zusammen für die. Also so war das damals. Gibt's eine ganz interessante Aufnahme. Und es gibt auch eine mit Thomas Gottschalk und Marcel Reich-Ranicki, wo Marcel Reich-Ranicki sich extrem aufregt über Helge Schneiders Buch Zieh dich aus, du alte Hippe und sagt, das ist, sowas liest er nicht schon, der Titel Zieh dich aus, du alte Hippe, das geht gar nicht. Dabei ist es ein wahnsinnig lustiges Buch. War vielleicht nicht in dem Kosmos von Marcel Reich-Ranicki irgendwie der...
Der kommt aus einer anderen Welt. Also ganz im Ernst.
Aber interessant ist, nach der Sendung haben sich angeblich Marcel Reich-Ranicki und Helge Schneider angefreundet. Und und in der Sendung hat er noch das so hochgehalten, dass das ja alles Quatsch ist. Und Helge Schneider wurde damals, der hat wirklich die Leute, das hat man gar nicht mehr so in Erinnerung, weil ich den ja auch ganz toll fand. Ich habe den auch schon vor seinem großen Durchbruch gesehen, weil der hat öfters mal in Hamburg gespielt, im Pudels beziehungsweise in der Fabrik und wurde von Rocco Schamoni, einer der Inhaber und ein toller Musiker, Schriftsteller, eingeladen zu spielen in Hamburg. Und der hat jedenfalls Helge Schneider, ich glaube 1990 habe ich zum ersten Mal Helge Schneider gesehen, immer dahergeholt. Und beim ersten Mal war man auch wirklich komplett verwirrt, was das ist, weil das eine neue Welt war. Und das hat dann nochmal 4-5 Jahre gedauert, bis die Leute im Fernsehen begriffen haben, dass der jetzt so eine andere Art von Kunst macht. Das ist ganz interessant anzugucken. Kann ich jedem empfehlen auf YouTube. Ja, einfach mal Helge Schneider, Thomas Gottschalk, Günther Jauch googeln, da findet man interessante Sachen.
Hast du eigentlich das Gefühl, dass eines Tages mal die deutsche Unterhaltungslandschaft ihre Unschuld verlieren wird? Ich habe das Gefühl, wir leben in einem Land, weißt du, wenn wir uns von Helge Schneider schon verstören lassen in unserem nationalen Entertainment-Gefühl.
Es ist, dauert halt doch alles seine Zeit, ne? Ich habe keine Ahnung.
Was ist das denn?
Mein Wunsch wäre eine Late-Night-Show, die ich mache, ohne Gäste, ohne Publikum, Kamera an, schlecht gelaunt auch manchmal. Und sag, ich kann nicht dafür sorgen, dass das immer gut wird, aber ich bin ab jetzt jeden Tag für Sie da. Und ich mache jetzt hier jeden Abend von 23 bis 0 Uhr, bis Sie ins Bett gehen, diese Sendung und versuche jeden Abend irgendwie ein organisches Gefühl zu transportieren. Also ein Gefühl, was in mir ist und was momentan vielleicht, also wenn man sich jetzt nicht in so einer Welt, in so einer Parallelwelt aufhält, was vielleicht bei Markus Lanz der Fall ist, weil ich weiß nicht, ob der sich noch darum kümmert, weil der ja wirklich 3 Sendungen manchmal am Tag aufzeichnet. Aber versuchen, eine Sendung zu machen, wo man wirklich sich auch so wie Domian in der Art ungefähr, nur dann doch ein bisschen, also ohne Anrufer auch, weil das ist ja fürchterlich. Aber ja, eine Late-Night-Show ohne Gäste, ohne Talkgäste, ohne Anrufer, ohne Publikum, die man mit vielleicht ein, zwei Einspielern und vielleicht so mit 1, 2 Kartentricks am Abend und so. Also runter reduziert wieder. Hey. Ganz ehrlich, ich glaube, die Leute brauchen das alles gar nicht mehr. Warum willst du nochmal irgendwie da einen Gast einladen? Die waren doch alle schon da. Also jeder hat doch genug erzählt von sich und seinem Leben.
Ja, man will aber, wenn du dann so ein Late-Night-Moderator bist, Olli, dann will man auch sehen, wie trifft dieser Late-Night-Moderator auf die Künstler seiner Zeit. Und was da passiert, kann ja dann durchaus mal interessant sein. Aber wenn du so einen Sender gefunden hast, der dich jeden Abend dran lässt, dann musst du mir sagen, welcher das ist. Weil wir suchen auch gerade einen Sender, der einen jeden Abend dran lässt, theoretisch.
Ich suche eine Frau, die mich jeden Abend dran lässt. So, jetzt.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Sendung hat bereits jetzt ihre Unschuld verloren.
Genau.
Also diese, aber die hat die Unschuld nie gehabt. Diese Sendung hat die Unschuld nie gehabt. Ey, ich muss mal ganz kurz von Domian noch erzählen.
Ja, kannst du gleich machen. Jetzt müssen wir mal einen Song spielen. Kannst du bitte mal aufhören, dich immer aufzuregen, wenn wir Musik machen müssen? Du weißt, wie dieses Prinzip funktioniert hier inzwischen, ne? Hier ist Poison mit Every Rose Has a Thorn, 80er Jahre.
Wie heißt der Song?
Every Rose Has a Thorn oder so. Lass dir jetzt immer eine englische Aussprache oder was? Machst du dich über mich lustig, Böhmermann? Zieh mal die Hose runter, dann mache ich mich mal über dich lustig.
Every Rose has its thorn. Hier ist Every Rose has its thorn.
Every Rose has its thorn, habe ich gesagt. Du Arschgesicht.
Wo ist denn bei Rose ein TH drin?
Rose.
Rose.
Rose habe ich gerade gesagt. Every Rose has its thorn. Du Ficker. Komm, mach den Song an. Diese Sendung ist jetzt schon ruiniert. Da ist Samt und Sorgfältig wieder, die unschuldige Sendung.
Ey, yo! Ey, yo, ey, yo!
Ey, Brudi, alles klar bei dir? Hast du einen fetten Tune drauf?
Ey, alles klar, Brudi! Yo, Alter!
Ey, Brudi, du bist korrekt, komm mal her, lass mal abklatschen ganz kurz, du bist ein derber Typ. Yep, Buddy.
So, Olli, heute ist die große Unschuld, die unschuldige Sendung, Dinge, die ihre Unschuld verloren haben. Das Brötchen hat seine Unschuld verloren.
Generell, deutsche Backkunst hat ihre Unschuld verloren.
Kannst du dich daran noch erinnern, dass Mitte der 90er das Gegenstand von Hauptnachrichten im Radio war, wenn die Brötchenpreise sich erhöht haben? Irgendwann sind aber diese Backshops aufgeploppt und irgendwann die Leute haben damals so auf die Kosten von Brot und Brötchen geguckt, dass sie vergessen haben, dass mit den steigenden Kosten auch immer, ich sag mal, eine Qualität verbunden gewesen. Und mittlerweile haben sich Kosten von Brot und Brötchen komplett entkoppelt von der Qualität und der Deutsche weiß gar nicht mehr.
Und darüber habe ich gerade vor ein paar Tagen mit Flemming Olsen geredet, den du vielleicht auch kennst.
Ja,
der seines Zeichens auch toller Musiker übrigens ist. Und der Ingo ist aus dem Ditsche-Grill. Und der hat mir das erklärt, dass man irgendwie heutzutage nur noch Backmischungen liefert, weil das irgendwie steuerlich besser ist. Ich bin da nicht mehr ganz hinterhergekommen. Es war schon eine relativ fortgeschrittene Stunde. Wir hatten Alkohol getrunken. Aber er hat mir erklärt, das ist kaum noch richtige. Also man nennt sich heute Bäcker, indem man eine Backmischung in den Ofen schiebt, die man irgendwie aus der Industrie vorher bekommt. Und dann nennt man sich Bäcker. Es gibt keine Backkunst mehr. Es ist so traurig geworden, Jan.
Ja, es gibt in Köln 1, 2 Bäcker, die wirklich noch selber backen. So eine Backstube, wie man sie von früher kennt, wo dann so ein verschwitzter Typ im Unterhemd hinten am Ofen steht und den Teig knetet. Und ich muss sagen, das sind wirklich die Brötchen und das Brot, die am allerbesten schmecken. Und ich hasse auch diese Backshop-Kultur, wo du mit so einer komischen Zange diese Brötchen aus diesen Plastikeimern rausholst. Dann sitzt du da mit deinem komischen Automatencafé, dass sie auch überhaupt Sitzgelegenheiten anbieten in diesen wirklich...
Aber dann haben die
zivilisatorischen Müllhalden.
Hier in Berlin haben sie, um dann fancy zu sein, kannst du draußen vorm Bäcker sitzen, drin ist in dieser Glasvitrine, wie du mit der Zange die Sachen rausholst, auch so halb aufgeschnittene Baguette. Und dann ist das ist nur so ganz, das ist so reingestopft worden und das hat nicht, das ist nicht mit Liebe gemacht. Und dann holst du dir, wie gesagt, einen Automatenkaffee und dann kriegst du aber noch da aus dem Sessel so eine rote Wolldecke, die du dir umwickeln kannst, weil das haben sie irgendwann mal gesehen bei so Fancy-Läden, dass man sich so eine Wolldecke umwickeln kann. Und dann sitzt du vor so einem To-Go-Bäckerladen mit so einer Wolldecke. Das ist alles so deprimierend und völlig orientiert.
Also, und vor allem, du fährst über die Grenze. Ja. Ich war jetzt vor 2-3 Wochen in Brüssel übers Wochenende und einfach mal, um mal rauszukommen. Und du gehst da in, das ist ja, Brüssel ist ja quasi letztlich wie so ein holländisch angehauchtes Stück Frankreich.
Brüssel eigentlich. Aus Brüssel. Was hast du da denn gemacht?
Nee, ich habe abgechillt, einfach mal mir eine andere Stadt angeguckt und wollte mal ein bisschen raus aus Deutschland. Das hilft total. Allein in Brüssel gewesen, ja. Warum denn nicht?
Frage ich nur, was machst du alleine
das
in
von
Brüssel?
Von Köln ist das 2 Stunden, da fährst du dahin, das ist super, das ist echt toll. Und vor allem, es gibt da diese Bäckereien, Paul's ist eine Kette, die es gar nicht in Deutschland gibt, das ist wirklich eine Kette und da lacht der Franzose nur müde drüber, weil die Brötchen da sind für deren Verständnis, auch der Belgier, für deren Verständnis natürlich Kommerzware, aber selbst in diesem Kettenladen kaufst du Brötchen, die um ein so Vielfaches besser sind, als das, was in Deutschland angeboten wird. Und überhaupt, dass du dir so ein Schnittchen kaufst und das in Deutschland einfach mit so einem komischen, dünnen Blatt Papier da drauf in eine Tüte gestopft wird, wenn du das am anderen Ende deiner Reise wieder aus der Tasche rausholst, ist das komplett zermatscht. Das würde es in Frankreich überhaupt nicht geben, weil der Bäcker Respekt seinem eigenen Produkt gegenüber bringt. Und in Deutschland eben nicht. Torten, weißt du, Torten werden da, und selbst kleine Teilchen werden in Pappkartons eingepackt. Ja. Da, damit die nicht kaputt gehen. Das passiert in Deutschland nicht.
Gibt einen Bäcker in Kreuzberg, der das auch macht. Der macht das alles noch mit der Hand selber. Ist ein kleiner Laden, ein bisschen exklusiv, ein bisschen teurer. Ich verrate nicht, wo er ist, sonst trifft man da noch irgendwelche Dödel. Das ist natürlich, der Bäcker lebt davon, dass man da viel mehr Geld bezahlt. Aber der packt einen das auch alles noch mit Liebe ein. Und das dauert dann auch ein paar Minuten. Dafür kriegst du was, von dem du das Gefühl hast, es hat einen gewissen Wert, weil es wurde mit Liebe hergestellt. Und das geht also immer mehr verloren und das nervt mich auch total. Und dann, also, und deswegen ist auch diese Backkultur. Aber man muss auch sagen, bei diesem Biomärkten ist das auch nicht besser. Da die Bäckereitheke, da gibt es dann vielleicht so ein Dinkelbrot oder sonst was, aber da liegen auch so vorgefertigte Rollen mit Linsen reingepupst, irgendwie so eine komischen Sachen rum. Ich weiß auch.
Geflügelrolle mit zerkleinertem Separatorenfleisch vom Hähnchen. Lecker.
Sagen, Geflügelrolle mit Blätterteig ummantelt, davon habe ich mich jahrelang ernährt auf der Autobahn. Das muss man dazu sagen.
Ja.
Ich habe mir selber über Blätter, da stand früher, hieß es auch noch, Geflügelrolle im Blätterteigmantel. Da habe ich mir überlegt, ob ich mir selber mal einen schneidern lasse im Blätterteigmantel für die Bühne, aber der wird ja, an dem die Fans dann knabbern können, wenn ich auf der Bühne stehe im Blätterteigmantel.
Ja, wie dieser Rapper, wie heißt er noch, Chatar oder sowas, der mit dem dicken Mantel. Wenn Olli Schulz, man erkennt ihn an seinem Blätterteigmantel.
Ich kaufe mir einen Blätterteigmantel mit einer Fladenbrottasche. Weißt du? Das ist das. Links und rechts Fladenbrottaschen.
Aber zur nächsten Fashion Week. Zur nächsten Fashion Week ist doch geil.
Ja, nächste Fashion Week, Olli Schulz, neben hier, wie heißt er nochmal?
Wilson und Gonzales Ochsenknecht.
Ja, genau. Im Blätterteigmantel mit Fladenbrottaschen. Genau. Und die sind dann auch noch gefüllt.
Aber es ist eine geile Idee, eine Fladenbrottasche so zum Umhängen und wirklich einen Blätterteigmantel. Und da musst du gar nicht ankündigen, wo deine Konzerte sind. Die Leute müssen einfach nur der Krümelspur hinterherlaufen.
Das lässt du wie ein Rattenfänger durch Berlin. Rattenfänger von Hameln.
Das ist eine sehr gute Idee. Blätterteigmantel, da haben jetzt 1000 Kunststudenten, die Sendung wahrscheinlich hören, jetzt gerade eine ganz unterbewusste Inspiration und machen so eine Installation, wo ein Typ mit einem Blätterteigmantel steht. Der inszenierte Wortwitz. Für Kunststudenten reicht es übrigens nicht. Also wenn Olli diesen Gag macht, ist das echt gut, aber Kunststudenten müssen sich schon ein bisschen mehr anstrengen, als einen Wortwitz umzusetzen in eine Plastik. Das ist scheiße.
Was ist denn bei dir, wann warst du das letzte Mal auf einer Vernissage hier?
Das ist ja in Köln, ist ja quasi die ganze Stadt immer, da ist ja Alltag Vernissage genug, du. Ich war, glaube ich, noch nie auf einer echten Vernissage. Doch, ich war mal auf einer Vernissage. Da wurde Street Art verkauft, was natürlich ultra peinlich ist. So 60-Jährige mit zu viel Geld kaufen irgendwelche Graffitis von Sprayern, die sich für einen Abend mal einen Anzug gesteckt haben. Nee, ich finde das eigentlich, mich interessiert das eigentlich nicht so sehr. Ich bin auch nicht so ein... kann dem auch nicht so viel abgewinnen. Kommt vielleicht mit dem Alter, aber so bildende Kunst ist so ein Mittel.
Ach, reg dich nicht auf. Wir müssen schon wieder Musik machen, Jan. Und dann reden wir heute weiter drüber, wie kriegen wir so ein bisschen Unschuld zurück in die Gesellschaft. Vielleicht auch mit unserer Sendung, indem man einfach uns mal machen lässt. Und also
Ich überlege gerade, ob ich mir eventuell mal einen Song wünschen kann, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher ist.
Ja, da bin ich mal gespannt. Was hast du da?
Warte mal, pass mal auf.
Oh, ich muss mal strecken. Ich bin aber auch schon wieder so müde heute, Jan. Ich bin schon so im Urlaubsmodus. Meinst du, die Leute werden uns vergessen in der Zeit, in der wir jetzt nicht
sind? Das kann sein, ja. Ich würde schon sagen, dass das passieren kann. Ja.
Ich glaube, eine Woche, nachdem wir aufgehört haben zu senden und Radio 1 und Puls und so uns gesagt haben, jetzt ist Sommerpause, so laufen zur gleichen Zeit zwei andere Typen, die eine ähnliche Sommervertretung machen, eine Urlaubssendung, und dann aber zufällig so gut werden, dass wir nicht mehr zurückkommen. Das kann das passieren, Jan?
Ja, das kann passieren. So sind andere Leute auch schon nicht aus der Sommer. Ich glaube, damals, Ken Jebsen hat, glaube ich, so seine Sendung verloren, weil irgendwann Henrik M. Broder gesagt hat, ich möchte die Sendung machen, und der dann stattdessen seinen Platz eingenommen hat. Hier sind erstmal die Wild Beasts und Assembly. Mal was Ungewöhnliches, aber es ist ein ganz toller Song, der sehr schön illustriert, wie es in Ollis und meinem Kopf so aussieht.
Hier ist Sanft und Sorgfältig. Die Festivalsaison beginnt jetzt bald. Da kann man mal sagen, Jan, Festivals. Warst du eigentlich jemals als privater Gast auf einem Festival und hast da gezeltet?
Nein, natürlich nicht.
Ich habe das früher häufig gemacht. Und auf dem Festivalgelände passiert ziemlich wenig was mit Sexual und mit hier. Die Leute sind einfach alle besoffen und sehen nach zwei Stunden alle scheiße und mit Matsch aus, dass da gar nicht viel läuft. Da guckt man sich Bands an oder macht hier Dosensaufen mit Freunden. Aber es ist gar nicht so eine große Kontaktböse, weil man sich selber vor sich selber auch irgendwann nach zwei, drei Stunden ekelt, weil man der ganze Körper ist mit Staub und Aufklebern und so völlig verschmutzt und mit Stacheldraht umwickelt. Und und ekel, und du riechst nach Dixi-Klo. Das ist wirklich die schlechteste Kontaktbörse von allen.
Du warst jetzt beim Hurricane. Wann bist du aufgetreten?
Nee, weißt du was? Jetzt gerade, während wir diese Sendung hier machen, bin ich auf der Bühne beim Hurricane Festival. Von 17 bis 18 Uhr spiele ich da ein gnadenloses...
Nicht im fucking Ernst.
Doch, ist tatsächlich so. Ich bin jetzt gerade, und mir hat...
Also wir sind kurz davor. Also du, wenn die Sendung jetzt quasi bei Radio 1 und Bremen 4 läuft, dann ist es kurz vor 5.
Ja.
Jetzt.
Ja.
Das heißt, die Leute können langsam mal rüber zur Mainstage laufen, da ist Olli gleich.
Nee, ich bin nicht Mainstage. Ich glaube, ich bin aber das ist...
Die blaue Bühne bist du dann bei Hurricane.
Blaue Bühne bin ich, genau. Und jetzt gehe ich auf die Bühne, und was werde ich nicht sagen? Leute, seid ihr gut drauf. Das haben nämlich 58 andere Bands schon an den letzten zwei Tagen zu den Leuten gesagt. Deswegen gehe ich nicht damit auf die Bühne. Ich sage auch nicht, bei mir müsst ihr jetzt springen oder sonst was, weil es ist Sonntag auf dem Hurricane Festival. Die Leute haben gefeiert, gesoffen, alles. Sondern die werden da stehen, und ich werde ein relativ emotional geladenes Set spielen. Ich werde wenig, also da werden ein paar im Publikum sein, weil die denken dann, die einen nur aus dem Fernsehen kennen, die gar nicht wissen, dass man Musik macht. Damit muss man jetzt erleben, so. Die denken,
Ficky,
ich mach...
Ficky, Ficky!
Olli, mal Lütten trinken! Aber dann sage ich ein, zwei Mal so, passiert heute leider nicht. Das habe ich auch in der letzten Tour auch gemacht. Das habe ich dann ganz diskret, habe ich psychologisch gut gearbeitet. Habe gesagt, ja, einige von euch denken vielleicht heute so und so. Oder nee, ich habe immer eine Lügengeschichte erzählt. Ich habe jeden Abend auf der Bühne erzählt, dass am Abend vorher drei Opfer im Publikum waren, die gedacht haben, ich mache irgendwas mit Stand-up, und alle anderen haben die ausgelacht. Und dann erzählen wir uns auf der Bühne, und dann traut sich keiner mehr, was zu sagen. Das war mein psychologisches, das habe ich gut gemacht.
Ist nicht schlecht, ist sehr gut. Du, wusstest du, dass beim Hurricane dieses Jahr, es gibt so eine Luxussektion, weil Festivalgänger werden natürlich auch immer älter und verwöhnter, da findet auch so eine leichte Gentrifizierung statt. Und ich glaube, das ist das erste Mal in diesem Jahr, dass auf dem Hurricane nicht nur so ein Zeltplatz für das normale Volk eingerichtet ist, sondern auch so eine Luxuslodge, wo man dann so befestigte Hütten sich quasi oder so Container beziehen kann für enorm viel Geld, wo man dann ohne schmutzige Schuhe quasi das Konzert genießen kann, aber diesen ganzen Festival-Ekel nicht dabei hat. Ist eigentlich was für Leute in deinem Alter?
Ja, aber ich habe in meinem Leben zu viel Festivals gesehen. Ich habe mir das Line-Up mal angeguckt auf den Hurricane, und außer meiner Band spielt da wenig Geiles. Also kleiner
Entschuldige
Gag.
Mal, das stimmt doch
das
überhaupt
war früher,
nicht.
Früher habe ich gerne mal zum Veranstalter, das sollte witzig, und Leute haben es nicht, also haben das nicht gerafft, wenn sie das, die Ironie, ich bin gerne mal zum Veranstalter gemeint und spielt heute noch was anderes Geiles außer mir, ja? Also das habe ich so gesagt, das sollte witzig sein, und manche Leute haben dann gedacht, das ist, ich meine das ernst. Ich freue mich total, wahnsinnig.
Placebo, Florence and the Machine, Paul
Kalkbrenner,
Jan
Delay ist toll.
Grüß mal Jan schön, du, der kommt in meine Sendung,
glaube ich. Oh, Jan und ich sind richtig dicke Freunde, du, das wird auf alle
Fälle. Ja, KIZ ist da, Milky Chance aus Kassel. KIZ ist da,
aber Sonntag, alle am Sonntag, auf dem Hurricane.
Ich guck mal, wer am Sonntag alles spielt. Sonntag der 21., also heute spielen, 17 Uhr spielt, Olli Schulz, 17 bis 18 Uhr auf der Red Stage. Du bist auf der Red Stage.
Und das ist noch kleiner als die Blue Stage, oder?
Auf der Blue Stage spielen Milky Chance währenddessen. Ihr habt eine Viertelstunde Overlap.
Okay, wer spielt noch? Zwei Bühnen gibt's, oder?
Vor dir spielt auf jeden Fall Jupiter Jones auf der Red Stage. Und nach
mit dem
dir
neuen Sänger.
Archive spielen nach dir. Und The No Twist abends.
Und dann die Antwort, oder?
Auf der Nee.
Doch, die Antwort. Die spielen auch.
Die Antwort, aber nicht an deinem Tag, nee. Nicht
doch.
An deinem Tag. Nicht, nein,
wurde
nicht
mir so zugetragen. Das ist, ich habe ein Candlelight-Dinner hinter der Bühne mit der Sängerin.
Meinst du, die hat aber so komische Pupillen, dass der Friseur mit der Maschine ausgerutscht an der Seite.
Da findest würde du den nicht beigehen. Gut? Findest du den nicht
doch,
gut?
Klar, finde ich voll gut, klar, ja. Super. Na? Mega gut.
Kann man nichts gegen sagen. Die hat nee, auch so, ich finde auch, die transportiert totale Unschuld, finde ich, auf der Bühne.
Ja. Ja, aber du weißt ja, wie das ist. Die Leute, die so tun, als ob, sind oft die Konservativsten. Ne?
Und wir sind die größten Säue, oder was?
Ja, naja, wir, naja. Die Antwort haben gestern gespielt. Auf der Green Stage. Die Green Stage ist die große. Und auf der Red Stage haben gestern Abend Future Islands gespielt, die du mir mal
tolle Band
nahegebracht hast.
Ja, ja, tolle Band. Hab ich mal live gesehen, war total geflasht vom Sänger, weil er eine Mischung ist aus Marlon Brando, aus, kennt jeder, wer es nicht kennt, mal Future Islands Letterman googeln. Das war dieser tolle Auftritt, wo der so eine mega, ja, haben wir alles schon. Aber wir kriegen ja immer noch neue Leute dazu. Man merkt so richtig,
Jan Delay, gestern Nacht hat er gespielt auf der Blue Stage. Von 0 Uhr 45 bis 2 Uhr.
Auf St. Pauli brennt noch Licht. Wie fandst du das? Das war also nichts gegen Jan Delay. Also jeder weiß, dass ich den sehr schätze und dass das ein toller Musiker ist. Aber auf St. Pauli brennt noch Licht. Hier ist noch lange nicht Schicht, zu der Zeit zu veröffentlichen, wo da irgendwie Gentrifizierung und überall, also nach jeder den schwarzen Kapuzenpulli anhatte, wurde ja eine Zeit lang da, es war ja Sperrgebiet auf St. Pauli und in Hamburg, wurde da irgendwie kontrolliert. Und dann so ein Lied zu singen, wie geil das auf St. Pauli ist, das ist einfach mal schlechtes Timing. Da hat er
antizyklisches künstlerisches Arbeiten, Olli.
Und da
das
merkt eben
nicht
man,
Opportunismus.
Ja, und da geht es nicht vielleicht aber auch darum, dass man als Künstler vielleicht so ein bisschen den Zugang verloren hat zum Zeitgefühl und auch nicht mehr am Puls der Zeit ist. Das kann ja dann auch sein, dass man sich einfach so sehr in seiner eigenen Blase da irgendwie, dass man geil, St. Pauli, ich muss noch mal ein Lied machen, wie geil die Leute auf St. Pauli alle sind, die geil abgehauen
ja,
sind.
Ja, nee, Olli. Und wir beide wissen gar nicht, wie weit wir uns schon entfernt haben von dem wir früher mal gedacht haben, dass es angesagt ist. Wir reden uns hier jede Woche um Kopf und Kragen. Was meinst du, viele Leute schon Hipster irgendwie die Nase rümpfen und sagen, ja, so geil wie früher sind sie nicht mehr, mittlerweile ganz schön
abgehoben. Aber weißt du was, das passiert doch immer. Das ist doch ein Geben und Nehmen. Es wird doch immer, solange du etwas länger und regelmäßig machst, werden Leute sagen, das war schon mal geiler oder den Witz hat er gebracht. Und daran, das ist doch auch völlig egal. Das ist doch nun mal so der Lauf der Dinge. Solange wir nicht auf einmal anfangen, darüber zu reden, dass vielleicht die Nazis eine Erfindung waren von den Amis und wir niemals hier einen Krieg angefangen haben, solange wir nicht uns in diesen Sphären bewegen, können wir machen, was wir wollen eigentlich. Weil es wird immer so sein, dass Leute das passiert nach 3-4 Wochen. Das passiert immer. Nach ein Jahr, nachdem ich meine erste Platte veröffentlicht habe, ein Video gemacht habe für die zweite, kamen Leute und haben gesagt, jetzt hat er sich verkauft, er hat ein Video gemacht. Das geht, das wirklich, und das ist ein Lauf der Dinge, da wirst du, wenn man sich damit auseinandersetzt, hat man schon verloren, ganz ehrlich.
Ja. Und apropos, schon verloren, wir machen mal ein kurzes Päuschen, sind gleich wieder für Sie da, meine Damen und Herren, hier in Sanft und Sorgfältig am Sonntagnachmittag.
Heute
und dann reden wir so ein kleines bisschen.
Ja, was? Genau, heute schwafeln wir noch ein bisschen rum, weil wir kündigen seit, glaube ich, gefühlten 8 Wochen schon die Sommerpause an.
Ja, aber jetzt kann man immer, ich bin auch mal, das finde ich, ist Zeit, dass jetzt mal endlich soweit ist mit der Sommerpause. Ich will jetzt auch mal Urlaub machen. Wo fährst du hin dieses Jahr?
Ich bleibe in Berlin.
Aha.
Ich war im Frühjahr im Urlaub und ich bleibe in Berlin und ich mache tatsächlich was im Juli spiele ich. Ich suche mir gerade einen Irish Pub. Das ist kein Witz hier. Ich suche mir einen Irish Pub oder so eine kleine Kneipe mit einer Bühne, wo ich mich in Berlin einmal die Woche hinstelle und so meine Songs singe. Nicht so groß, weil man hat jetzt im Tempodrom gespielt, sondern einfach mal wieder für sich selber vor so 100 Leuten klein angekündigten Konzert spielt. Vielleicht mit Fleming Olsen zusammen, der mich an der Mandoline begleitet. Da machen wir so Konzerte. Wir suchen gerade einen Laden. Wenn das klappt, mache ich das. Ansonsten hänge ich hier rum und fahre mit dem Fahrrad durch Berlin.
Ja, ist jetzt nicht mehr so zu den Urlaubsplänen von Olli und mir gleich.
Ja, deine Urlaubspläne sind ja sowieso klar. Robinson Club oder so wieder hier, also irgendwas Schickes.
Ja, diesmal geht's an die Algarve. Ich werde schön an die Algarve fahren, schön Steilküste, ein bisschen surfen, eine ganz tolle an der Algarve, ganz tolle Brandung.
Also nicht und zu mit sehr, allen nicht drei Lebenspartnerinnen? Oder?
Mit allen, ja, ich habe einen Bulli gemietet jetzt hier beim Autovermieter. Und mit so einem schönen Bulli, mit so einem Aufklappdach oben, dann fahren wir da schön, machen am Strand ein bisschen Party und Klappgrill und so. Kinder sind mit dabei. Wird wunderschön, wird super.
Hier ist das Aufklappdach der Radiolandschaft. Hier ist Sanft und Sorgfältig. Wir machen jetzt Musik, dann gibt's Verkehr, Wetter und dann sind wir in der zweiten Stunde wieder da mit der großen Unschuldsendung heute. Wie können Sie Ihre Unschuld noch bewahren? Merken Sie schon?
Aus dem Vorzelt des Lebens.
Hey, hier ist Sanft und Sorgfältig, die zweite Stunde mit Jan und Olli Polli. Wir sind zurück.
Ein bisschen kaputt bin ich jetzt schon. Ich kann schon nicht mehr.
Ich kann nicht mehr. Ich habe mega gut, seit Jahren. Hast du Talk Talk mal gehört, die Band, Jan?
Nee.
Auf der beste Anfang für den
It's
Song.
A shame. Hier. Das hier?
Nee, der Song I Don't Believe in You. Hör nur mal den Anfang. Hier. Fang so an. Ich liebe diesen Anfang. Jetzt fängt es schlagzeuglich an. Jetzt. Was für ein Anfang. Hier ist Sanft und Sorgfältig, die unschuldige Sendung. Im Hintergrund hören Sie Talk Talk.
Jan und Olli haben heute Stirnbänder an, türkise Stirnbänder und weiße Leinenhosen, die im Wind wehen. Der warme Sommerwind, yeah. Cabrio. Darauf.
Ihr liegt irgendwo da draußen im Park, chillt ab.
Und wir bringen euch Cabrio an der Küste lang.
Und wir bringen euch eure Unschuld zurück.
Ja. Aber echt,
wir haben euch die Unschuld geraubt. Wahnsinns guter Anfang dieser Song. Sowieso, ja. The Color of Spring, die Talk-Talk-Platte, wo Living in Another World drauf ist und Life What You Make It. Wahnsinnsplatte. Sowieso, Talk-Talk, ich kenne Mark Hollis, Sänger von Talk-Talk gewesen, hat eine Solo-Platte noch 1997 gemacht und ist seitdem sowas wie spurlos verschwunden. Hat nie wieder sich auch nur einmal um das Musikbusiness gekümmert und nie wieder eine Platte aufgenommen. Spirit of Eden war auch noch eine Wahnsinnsplatte. Die haben sich mit jeder Platte weiterentwickelt, bis sie keinen Bock mehr hatten und da war wohl auch ein bisschen Heroin im Spiel. Trotzdem ganz tolle Band. Color of Spring, eine Platte, wenn der Sommer ausklingt, was zum Glück noch nicht der Fall ist, kann ich die jedem nur ans Herz legen.
Du, das sind so deine Inspirationsquellen. Ich bin auch auf der Suche nach dem Ursprung meiner künstlerischen Tätigkeit und ich bin jetzt vor kurzem auf alte Platten und Aufnahmen von Dietmar Wischmeier gestoßen, einer der legendären Mitglieder des ersten Frühstücksradios von Radio FFN.
Hab ich damals immer
90er.
Gehört, haben wir damals gehört.
Kalkofe, Wischmeier, Welke und Sabine Bulthaupt. Und eigentlich muss man sagen, waren die besten Texter und Sprecher immer Wischmeier und Kalkofe und Dietmar Wischmeier eigentlich der Beste von
kennst
allen.
Kennst du Arschkrampen jagen Dr. Brettschneider, hieß das, glaube ich?
Kenne ich, klar, natürlich.
Super.
Und ich habe mir jetzt alte Dietmar Wischmeier-Platten organisiert und CDs und runtergeladen und höre das einfach im Kreis. Es ist manchmal ein bisschen untenrum und ein bisschen fäkal und wenn man das ausblendet, ist das wirklich eine ganz tolle, ganz ungewöhnlicher, deutscher, lustiger Texter. Eigentlich unter Wert verkauft, wenn er jetzt irgendwie für wie die Heute-Show irgendwelche Sachen schreibt, weil er eigentlich ein ganz eigenes Ding macht. Auch so eine, jetzt, ich würde sagen, jetzt nicht sagen Helge Schneider-Kategorie, wie wir da vorhin drüber gesprochen haben, aber auch jemand, der eigentlich einen Sockel gebaut bekommen sollte und den man da draufstellen muss.
Ja, man kann ja heute auch mal, wo wir langsam in die Sommerpause gehen, ich bin ja, also was heißt huldigen, aber ich bin ja auch immer ein großer Fan von Radiosendungen gewesen und ich freue mich, dass wir mit unserer Sendung ein paar Leuten so den Sonntag versüßen. Bin selber nämlich auch schon versüßt worden, erstmal durch das Frühstücksradio und auch als ich nach Berlin gezogen bin, hat Tommy Wosch immer auf Radio Fritz moderiert und das war wirklich so toll, dass ich teilweise im Auto sitzen geblieben bin, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Also die Radio
Blue Moon damals.
Blue Moon zum Beispiel, das war sensationell gut. Und ist auch ein sehr guter, lieber Kollege bei Radio 1. Und,
heißt jetzt Thomas Wosch.
Heißt jetzt Thomas Wosch, genau, so wie Max Mohr jetzt Dieter Mohr heißt. Nee, umgekehrt, Dieter Mohr heißt Max Mohr.
Bei mir ist es tatsächlich ist der einzige Grund, warum ich überhaupt angefangen habe mit sowas, also mit allem Medienkram, wegen eines einzigen Moderators, von dem ich gar nicht weiß, was der heute macht. Das ist ein alter Bremen 4-Moderator gewesen. Der hat früher immer am Sonntagnachmittag moderiert und der hieß oder heißt Erik Förster.
Ja.
Und den habe ich damals als 13-Jähriger, habe ich den wirklich vergöttert und das unglaublich gefunden, dass jemand so im Radio sprechen konnte, bei Bremen 4. Und habe daraufhin angefangen, mich dafür zu interessieren. Also ernsthaft dafür zu interessieren, das als Job anzunehmen, habe ich mich wegen ihm. Also ich glaube, der ist Gitarrist und macht irgendwie tut um die Welt, macht
Name
gar
sagt
nichts mehr
mir
mit Radio.
Auch, Name sagt mir auch irgendwas.
Erik Förster hat die Top 44 moderiert und dann später auch immer Wish You What hieß die Sendung.
Ja, das kenne ich noch.
Wish You What. Und das war total geil, weil man da wirklich mit einem Kassettenrekorder, damals noch vorm Radio, das hatte so einen fest eingebauten Stereoanlagen-Kassettenrekorder mit zwei Kassetten-Slots. Man konnte quasi parallel auf beiden aufnehmen. Und auch überspielen, das war damals schon echter Luxus.
Das war noch
und Erik Förster war
ehrliches,
eine
unschuldiges Radio, bisschen auch.
Ja.
Ich habe die Top 15 mit Willem Dinklage, dem dicken Willem, immer gehört. Der dicke Willem, von der bei der Rentnerband auch war und der einmal einen Hit hatte. Ich sag Willem, er sagt what. Der leider viel zu früh gestorben ist, weil er auch sehr dick war und sehr viel gegessen hat. Ja, der hat sehr viel gegessen einfach. Und Willem Dinklage hat dann irgendwann die Top 15 verlassen und hat noch ein paar Jahre bei einem anderen Radiosender moderiert, bis dann rausgekommen ist, dass der immer Schleichwerbung gemacht hat. Der hat nämlich dann gerne mal in der Moderation gesagt, so, ich gehe jetzt gleich mal rüber zu Haris Hosen-Shop. Der hat da wieder ganz tolle Hosen im Angebot. Und irgendwann hat dann irgendwo der Programmchef gesagt, Moment mal, wieso redet der immer von Haris Hosen-Shop und wieso redet er hier wieder von Kunos Brotbäckerei oder sonst irgendwas, wo er dann irgendwie gleich wieder hingeht nach der Sendung. Würden wir ja nie machen. Ich gehe danach wie immer hier ins Ex und Pop in Schöneberg und gehe danach direkt.
Und danach ins Hard Rock Café, weil es da umsonst Essen gibt.
Weil es umsonst Essen geht. Und dann gehe ich zu Alba Berlin. Nee, die spielen ja momentan gar nicht. Naja, das war hier, also Radio ist schon immer ein interessantes Medium gewesen.
Ich würde mich mal interessieren, was Erik Förster heute macht tatsächlich. Also, ob der das überhaupt weiß, was er damals für eine unglaubliche, also wirklich, also Arndt Zeigler als quasi dann die Nummer zwei, die ich immer großartig gefunden habe und immer noch finde, als der Radiomoderatoren. Aber Erik Förster war immer...
Ist der nicht Fußballmoderator, Arndt Zeigler?
Arndt Zeigler war früher, der quasi... Arndt und Eriksen haben sich, glaube ich, immer abgewechselt und sind nacheinander dann gelaufen bei Bremen 4. Und Arndt Zeigler macht heute Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs.
Das ist sehr gut.
WDR-Fernsehen.
Ja.
Ja, das ist sehr gut. Und Arndt ist immer gut wie eh und je, aber Arndt war auch immer einer der Moderatoren.
Das wusste ich gar nicht, dass der im Radio auch was gemacht hat. Da, guck mal, da bin ich jetzt wieder.
Also bitte, Arndt Zeigler war eine absolute Radiolegende aus Bremen. Und Erik Förster,
der ist doch jünger als wir beide, oder? Arndt Zeigler.
Nee, Arndt ist, glaube ich, knapp über, weiß nicht, 44 wird er sein oder so.
50. So alt schon?
Ja, naja, gut. Warte mal, ich guck mal, wie alt er ist.
So alt schon?
Na, warte. Geboren 65. Der ist, ach guck mal, so süß hätte ich gar nicht gedacht. Am 7. Juli wird er 50. Hey, Arni.
Echt, der hält.
Der wäre jünger.
Sieht jünger aus, auf alle Fälle. Ist ja gut, Radio macht jung.
Jung geblieben. Aber so. Ich weiß gar nicht, ob wir Leute auch in dieses Medium ziehen, weil das Medium ist, glaube ich, wird nach uns sterben. Nach uns die Sintflut, glaube ich.
Wir werden das deutsche Radio beerdigen.
Meinst du wirklich?
Keine Ahnung, wir müssen schon wieder Musik machen. Das war jetzt mal so ein bisschen das war so ein bisschen ein kleiner Trip in die Vergangenheit heute, ein kleiner nostalgischer Rückblick. Wir geben heute der Sendung die Unschuld zurück, nachdem wie lange haben wir jetzt ununterbrochen gesendet in den letzten Monaten? Also wir waren eine lange Zeit jetzt da, haben viel rumgekramt in den kranken Ecken unserer Köpfe. Jetzt wird es mal wieder Zeit, die Unschuld für den Sommer reinzufahren. Lassen Sie sich durch diesen warmen Sommerwind irgendwie berauschen, ergeben Sie sich der Sonne, hören Sie ein bisschen Musik und wir sind heute da mit der unschuldigen Sendung. Hier ist Sanft und Sorgfältig und hier ist ein unschuldiger Song. Hier ist
Vanessa Paradis und
Julie Taxi. Hey, da sind wir sanft und sorgfältig heute.
Hallo.
Im Hintergrund
James Last.
Große zwei Wochen James gestorben. Last.
Ja. Auch aufgrund dieser Sendung wahrscheinlich. Nee, weil er war einfach alt und schade drum, aber wir ehren ihn mit Biskaya im Hintergrund. Das ist er, ne?
Das ist er mit Biskaya. Der Song, der immer in meiner Kindheit auch im Radio gerne lief. Und ich glaube, James Last hat ein gutes Leben geführt. Das Schicksal hat es gut gemeint mit James Last.
Nie richtig reich geworden. Hat sich immer von den Plattenfirmen abziehen lassen. Hat einfach immer ein paar Fehler gemacht, was das finanziell
anging. Ist es so, ja?
Aber glücklich.
Aber eine Sache kann ich mal kurz erzählen. Weißt du, was James Last gerne verheimlicht hat in seiner Biografie? Nein. Er hat angefangen als Bassist bei Helmut Zacharias, dem Teufelsgeiger. Kennst du den noch?
Ja.
Und dort hat er als Bassist gespielt. Das war noch bevor das James Last Orchester gegründet hat.
Ja, und wusstest du, dass er hieß ja Hans Last eigentlich, Bremer, geborener Bremer. Und hieß Deutschland hat sich irgendwann dann James Last genannt, aber die Engländer und Amerikaner haben ihn stets Hansi genannt, weil sie das viel lustiger fanden und James eigentlich gar nicht fanden, dass es zu ihm passt. Und es war zeitweise so, dass die Polydor, seine Plattenfirma, 30% aller Platten, die überhaupt verkauft haben, waren James Last Platten. Er war ein Megastar in den 70er Jahren. Das lief ja wirklich überall, dieses Instrumentalgeklimper von ihm.
An dem Tag, an dem er gestorben ist, habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe mir 100 Minuten lang James Last Orchester 1978 in der Royal Albert Hall.
Hast du gepostet? Wenn du die Biografie von Gottschalk gelesen hättest, wüsstest du auch, dass es nicht Royal Albert Hall heißt, sondern Royal Albert Hall. Royal Albert Hall. Ja, nicht Albert Hall.
Albert Hall.
Ja. So, ich habe hier was Kleines vorbereitet. Werner Herzog, der von uns beiden sehr vergötterte deutsche Regisseur.
Kann ich Biskaya trotzdem noch im Hintergrund laufen lassen? Oder
ja, natürlich. Der hat 24 Regeln aufgestellt, wie man gute Filme macht. Und das sind nicht nur Regeln, die man für Filme anwenden kann, sondern die man auch direkt 1:1 auf sein Leben übertragen kann. Und da nun diese Sendung eine Sendung ist, die von vielen Leuten auch als eine Art Lebenshilfe missbraucht wird, vielleicht nützt euch das ja, was Werner Herzog sagt. 24 Regeln, wie man seinen Film, wie ein Film gelingt, aber das kann man 1:1 auch für sein Leben.
Kannst du vielleicht die größten drei oder großen fünf Regeln davon raussuchen?
Nummer eins ist zum Beispiel, always take the initiative.
Kannst du auf Deutsch das übersetzen? Ja.
Ergreife immer die Initiative.
Ja.
Nummer zwei ist, es ist überhaupt nichts Falsches daran, mal eine Nacht im Gefängnis zu verbringen, wenn man am nächsten Tag die Einstellung bekommt, die man braucht.
Ja.
Dann zum Beispiel, Nummer fünf ist, lerne mit deinen Fehlern zu leben. Lerne mit deinen Fehlern zu leben. Nummer acht, es gibt keine Entschuldigung, den Film nicht zu beenden. Es gibt keine Entschuldigung, den Film nicht zu beenden.
Ja. Schon fast, ja, schon.
Geh immer geradeaus, mach keinen Umweg. Geh immer geradeaus, mach keinen Umweg.
Das ist ja auch so eine Onkelsmentalität.
Geh immer deinen Weg. Keine Angst, hab keine Angst vor Zurückweisung.
Ja.
Entwickle deine eigene Stimme.
Das ist gut.
Und Tag 1 ist der Punkt, an dem es nicht mehr zurückgeht. Der erste Tag ist bereits der Punkt, an dem es keinen Weg mehr zurück gibt. Und Guerilla-Tactics are the best. Also unkonventionelle Arten, Dinge zu machen, ist die beste Art. Und Nummer 23 ist auch ganz gut, räche dich, wenn es sein muss.
Ja, das habe ich schon mein ganzes Leben im Prinzip.
Und Nummer 24 ist ein sehr schöner, gewöhne dich an den Grizzlybären hinter dir.
Hast du dir mal angeguckt, kennst du das auf YouTube? Werner Herzog gets shot. Mitten im Interview,
ja.
Wo der Typ...
Ja, genau.
Und
genau.
Das ist ja auch wirklich interessant. Werner Herzog gibt ein Interview für die BBC und wird von so einem Typen mit dem Luftgewehr angeschossen auf Leistenhöhe und kriegt einen Schuss ab. Und dann gehen die ins Haus und der macht seine Hose auf und sein Hemd nach oben und blutet. Und hat da gerade wirklich von so einem Luftgewehr einen Schuss abbekommen. Und der Reporter meint, hey, du bist am Bluten. Und er meint, it's not significant. Also ist nicht so wichtig jetzt. Ist es nicht so drastisch alles so. Und bleibt relativ cool. Und sagt dann so, ja, wir können das Interview jetzt auch noch weitermachen. Ziemlich cool. Werner Herzog ist ein harter Hund, ist auch mal 3 Monate über die Alpen gelaufen und so Sachen. Und es gibt auch ein Video, Werner Herzog eats his shoe, wo er seinen Schuh kocht und aufisst. Also der hat sich schon immer für Besonderheiten interessiert.
Ich habe den mal in New York gesehen, als ich mit meinen Kollegen da war. Und da gab es irgendwie so eine Werner Herzog Retrospektive. Und er ist da wirklich persönlich aufgetreten vor so einem New Yorker Filmstudenten. Wir haben uns auch Karten gekauft und saßen dann da. Und hat dann danach bestimmt eine Stunde lang Rede und Antwort gestanden und Autogramme gegeben. Und wir waren die Einzigen, die ein Foto mit ihm gemacht haben und haben ihn auf Deutsch angesprochen. Und er war so ein bisschen peinlich berührt, seine Landsleute in New York zu treffen. Er wollte einen auf international machen. Und dann haben wir ihn dann irgendwie auf Deutsch angequatscht. Ey Werner, schön, dass du hier bist und wir finden dich voll gut und so. Und haben dann Fotos mit ihm gemacht.
Das ist super. Man muss auch sagen, Werner Herzog ist, glaube ich, aber auch irgendwann nach in die USA gegangen, weil er es leid war, hier immer auf seine 6 Filme mit Klaus Kinski reduziert zu werden.
Das Gottschalk-Phänomen.
Ja, dazu muss man aber auch sagen, dass Werner Herzog auch nicht nur pures Gold abgeliefert hat. Ich war sehr enttäuscht vom Bad Lieutenant, wir alle. Diese Sendung ist auch nicht nur pures Gold, das muss man ja auch sagen. So, ne? Aber er hat, was ich sehr, sehr, sehr schätze an Werner Herzog, sind seine Dokumentationen, die er gemacht hat. Er hat dann über die Todesstrafe gemacht, Into the Abyss, die ist wirklich sehr, sehr gut. Und Grizzly Man ist auch super. Kann man sich fast alle auf YouTube angucken, mal einen schönen Werner Herzog-Abend mit seinen Dokumentationen. Er stellt immer wahnsinnig gute Fragen. Zum Beispiel interviewt er jemanden in der Todeszelle und stellt dann wirklich nicht die typischen Frage, so wie fühlst du dich jetzt, sondern stellt interessante Fragen und führt ein wirklich ausführliches Interview mit jemandem, der zum Tode verurteilt ist und macht das auf eine sehr, sehr gute Art und Weise.
Diese Doku mit der Todesstrafe ist ja, das ist eine Fernsehserie gewesen, die er, glaube ich, für die BBC gemacht hat und hat mit ganz vielen Todeskandidaten über, ich glaube, mehrere Wochen, das waren, glaube ich, 6 oder 7 Teile und daraus hat er dann den ganzen Film, diesen knapp 2 Stunden gemacht. Und ich glaube, anlässlich dieser Fernsehserie hat er in New York diesen Abend da gemacht. Und da gab es dann auch ein paar Ausschnitte aus diesen Interviews. Habe ich auch sehr eindringlich in Erinnerung. Ist wirklich ein ganz toller.
Ja.
Und übrigens ein ganz tolles Beispiel, wenn man, wie wir beide, ich sag mal, zwar Englisch gut spricht, aber ich sag mal, den Dialekt und den Akzent nicht rausbekommt. Werner Herzog hat eine ganz eigene Art, Englisch zu sprechen und schämt sich seines Akzents nicht. Und das finde ich immer ganz toll.
Super.
Als Beispiel, wie man selbstbewusst mit der englischen Sprache als Deutscher umgeht.
Gibt's ein einstündiges Interview, wo er von Jonathan Demme, dem Regisseur von Schweigen der Lämmer unter anderem, interviewt wird. Und die beiden stellen sich also gegenseitig Fragen. Und er spricht da auch wirklich mit sehr, sehr hartem Akzent. Und trotzdem klingt das alles, hat das alles Hand und Fuß, was er da sagt. So ein bisschen wie bei uns. Werner Herzog fehlt eigentlich noch in der Sendung. Kriegen wir Werner Herzog in die Sendung?
Aber kennst du nicht die Absage, habe ich glaube ich schon 1000-mal erzählt. Der hat uns abgesagt, als wir bei Rusch und Böhmermann den mal angefragt haben. Werner Herzog hat 2012 leider keine Zeit.
Ja, das ist eine ehrliche Anfrage, finde ich gut.
Ja, aber es ist total, seitdem auch immer, wenn man irgendwelche Interviewanfragen bekommt, zu denen man nicht gar nicht hingehen möchte, sagt man, leider hat Herr Böhmermann das ganze Jahr keine Zeit.
Das ist total gut. Fanny van Dan, der Liedermacher, hat auf seiner Facebook-Seite, glaube ich, stehen, was ich auch sehr ehrlich finde. Ich spiele nicht auf Hochzeiten, auf Geburtstagen. Ich nehme keine Geburtstagsvideo auf, verschicke keine Glückwünsche und habe einfach keine Zeit. Also jedenfalls stand das mal auf seiner Seite und hat einfach alles das aufgezählt, was einem am meisten gefragt wird. Kannst du mal, ich kriege ganz oft Mails, dass wir Freunde von Freunden grüßen oder jemand hat Geburtstag in dieser Sendung oder ob wir mal einen Song spielen können von der Band, von der Freundin oder ähnliches. Wenn man damit anfängt, ne, dann ist man gleich in so einem Strudel, dass man das dann immer machen muss. Deswegen muss man sowas leider ablocken, weil Leute dann enttäuscht sind, wenn man das einmal gemacht hat und das dann nicht mehr macht. So, ne?
Genau.
Man muss dann eine harte haben, man muss, es ist dann besser, weil man sonst selber in einen emotionalen, Drang, also emotionalen, dass man denkt, man muss den Leuten jetzt einen Gefallen tun. Man darf
genauso das, wie mit Spenden zum Beispiel, wie oft man irgendwelche Charity-Anfragen, das ist ja alles lieb gemeint und so, aber man muss sich das selber aussuchen, man darf sich nicht in irgendwelche Charity-Projekte quatschen lassen, man muss da selber auf der Suche sein und selber seine Antworten finden. Wenn man eine Sache annimmt, dann gibt's keinen Grund, eine andere, die genauso gut gemeint ist, nicht auch anzunehmen. Man wird dann zu so einem passiven,
genau,
und
man darf
Spielball der Gefühle von anderen.
Man darf sie moralisch nicht erpressen lassen.
Genau. So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen moralisch erpressende Musik für sie und dann sind wir gleich wieder da und dann zapfen wir mal das große Fass an. Endlich.
Heute gibt's heute noch die Spiegel-TV-Vorhersage und...
Gibt es?
Och
ja. Wir haben letztes Mal eine gemacht, obwohl Feiertag war. Da war irgendwie irgendwas Christliches, weiß ich nicht.
So, bis gleich. Ja, jetzt reicht's auch bald mit sanft und sorgfältig, Jan.
Ja. Reicht jetzt mal.
Man merkt, dass wir aus dem letzten Loch pfeifen. Ich mache jetzt schon Pause.
Komm, wir gehen mal raus. Lass uns mal draußen. Du rauchst eine, ich genehmige mir eine Fanta.
Ist gut.
7-Up.
Komm, lass mal kurz rausgehen, ne?
Ja.
Hallo? Hallo, Bumsi.
Fidi, bist du das oder was?
Ja, wir haben uns ja lange nicht mehr gehört, mein Freund. Ich bin's, Fidi. Hallo, liebe Hörer von Saft und Sorgfältig.
Hier sind eure beiden Handpuppen. Na, wie geht's euch denn?
Das sind die Handpuppen von Olli und Jan, die immer dann zum Leben erwachen, wenn Olli und Jan den Raum verlassen.
Ja, zum Glück sind wir jetzt gerade mal wieder da. Ich muss bald in Urlaub fliegen und du?
Ja, ich fahr auch. Ich mach schön All-Inclusive für einen Aldiana-Club gebucht mit der ganzen Familie. Cala Ratiada. Das wird schön. Wir fahren schön mit dem Bierbike. Über die Fähre nach Barcelona schön... Wir fahren schön von Hamburg aus mit dem Bierbike nach Barcelona, von da auf die Fähre und dann schön mit dem Bierbike über Mallorca und Radtour und Saufen gleichzeitig.
Das klingt gut mit dem Keller, oder was? Mit dem Kellerrad?
Mit dem Kellerrad nach Jada. Genau, ja. Das ist gut, ne? Das ist ein Wortspiel. Wir haben schön Aldiana Club. 3 Wochen All-Inclusive für 199 Euro pro Person. Dazu kannst du nicht meckern.
Hast du noch Kollegen aus der Szene, Handpuppen, die da auch mitkommen irgendwie?
Ja, Kaspar ist mit dabei und Gretel und das Krokodil. So sieht das aus. Und das Problemchen ist nur, wir haben das schon mal gebucht mit so einem 199 All-Inclusive 3 Wochen. Das Ding ist, das Essen ist nicht so gut. Es gibt morgens immer Sägespäne mit Wasser. Weil irgendwie hier müssen sie die Kohle ja reinholen. Für 199 Euro und für 3 Wochen. Ich sag mal so, da muss ja irgendwo gespart werden, ne?
Ja, bei mir ist
dann am Essen halt.
Ja, wir sparen auch am Essen, weil wir mit Geld, ich mach Sexurlaub in Thailand mit dem Grüffelo zusammen.
Mit dem Grüffelo, die alle Sau. Grüß dich mal schön. Der kleine Finger. Komm, der Drache Kokosnuss auch mit. Der kleine Drache Kokosnuss.
Ja,
das ist eine dumme Sau, die Drache Kokosnuss. Die sind nicht mal.
Der Grüffelo hat wieder einen Sack voll Sahne und will wieder einen Teil. Problem ist, der ist so hässlich, dass die da selber irgendwie alle weglaufen, wenn er durch Bangkok rennt.
Ich hab gehört, dass wenn der Grüffelo einen Orgasmus bekommt, dass den seine grüne Warze auf ihr Nase explodiert.
Ja, kommt,
es soll so sein.
Da kommt dann so eine kallertartige Flüssigkeit raus, damit kannst du Teppiche festkleben.
Hab ich auch gehört, dass wenn der Grüffelo ejakuliert, dass das aus der Warze rauskommt, aus der grünen, die mitten im Gesicht ist bei dem.
Das ist der Erfinder der Uhu-Klebe.
Aha, oho, im Hotel eine Spur. Von wem mag sie sein? Wer wichst sie hier nur? Es ist meistens der Grüffelo, der wieder nicht an sich halten konnte.
Sag mal, wie läuft das eigentlich bei dir mit erotischen Aktivitäten im Urlaub?
Ja, weiß ich nicht. Man nimmt ein Kondom mit, aber man unverricht dieser Dinge, zieht man ja meistens wieder ab hinterher. Weil die Frauen abgeturnt sind vom Suff, die man so mit sich rumträgt.
Ja, bei mir ist das so, ich nehme immer ein Kondom mit und das wird dann den ganzen Urlaub nicht benutzt. Am letzten Tag ziehe ich mir das über den Kopf bis über die Nase und puste das so auf. Und laufe dann so rum mit so einem Ballonkopf. Und jeder weiß ja hier, bomben sie wieder nicht gefickt im Urlaub, ne?
Ja, das ist egal. Letztlich kommt es darauf an, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Wir machen Eimerbumsen. Das ist eine Weiterentwicklung von Eimersaufen. Man macht einen Eimer schön randvoll mit Köfte und dann wird er schön reingefügelt. Das ist nur was. So ist das, Bumsi. Mallorca ist nur einmal im Jahr. Mallorca ist nur einmal im Jahr, da muss man sich mal gehen lassen. Man muss die Zwänge über Bord werfen.
Ich gehe in meinem Puff Zeche brillen, zahlen und nicht bumsen.
Dabei dachte ich, dein Name wäre Programm. Aber es war auch nur mehr Schein als Sein. Ne? Außen hui in fui.
Ja, man ist das eigentlich so.
Du, was ich mal machen wollte, ich wollte mal auf der hier Norwegian Sea oder auf AIDA mal so eine Tour buchen. Aber irgendwie nicht so weit. Nicht so weit, muss nicht so weit sein. Ich würde mal so eine auf AIDA schön über die Oder oder sowas. Schön an Dresden vorbei. Auf AIDA nach Tschechien. Warum nicht mal Inland? Warum nicht mal mit einem Kreuzfahrtschiff eine Inlandstour?
Auf die AIDA würde ich auch gerne mal aufsteigen. Das ist echt ein heißes Teil. Du.
Ja, das ist ein dickes Schiff. Hast du immer was von Werner gehört in letzter Zeit? Um den ist still geworden.
Na, das ist halt. Der
ich
hab ja
gehört Darmkrebs. Ich hab Darmkrebs, hab ich gehört. Ist jetzt ein bisschen Downer. Ich hab gehört, Werner hat Darmkrebs.
Herrenkrebs. So.
Was?
Herrenkrebs, oder was?
Herrenkrebs!
Ja, das ist ein ähnliches Wortspiel wie Papagei und Mamagei, ne?
Herrenkrebs ist so wie Herrenschokolade, besonders bitter ist Herrenkrebs, ne?
Ich glaube, die kommen wieder hoch.
Hä?
Die kommen wieder hoch.
Du, ich muss auf jeden Fall auch mal demnächst mal zur Untersuchung, zur Vorsorge. Weil das ist mittlerweile in dem Alter, ist man, ne?
Eine kleine Hafenrundfahrt, oder was?
Ja, ich krieg dann eine Hand in den Arsch und dann, wie das halt so ist, ne? Ich meine,
wir sind
das ja gewohnt aus dem Alltag, aus dem Beruflichen, dass man ab und zu mal eine Hand im Po hat. So ist es nun mal.
Sag mal, was machst du eigentlich, wenn du einen freien Tag hast?
Och, ich fahr zu Sascha und grammel mit ihm rum.
Oh, da kommen sie wieder hoch, jetzt mit Werk.
Was?
Wir müssen abhauen.
Oh, Jan und Olli kommen schnell wieder zurück in die Schublade.
Ja, ganz schnell wieder.
Was ist hier denn los?
Hä? Was ist denn hier los?
Hast du das gesehen?
Da waren zwei kleine Handpuppen.
Das kann doch nicht sein, dass sie aus der Schublade gesprungen sind.
Damit sind irgendwie, keine Ahnung, was das gerade war. Das kam mir vor, wie ein schlechter Traum.
Sind wir noch auf Sendung?
Sag mal, nimmt ihr auf da drüben noch, oder was? Ja, sind wir noch auf Sendung?
Was? Oh. Lass mal kurz Musik machen und dann sind wir gleich da und sagen nochmal Tschüss. Dickie Dick Dickens, der darf das nämlich nicht mehr. Der darf uns illegal raubkopieren, darf er machen. Also ist wirklich immer noch illegal, ist eine rechtliche Grauzone.
Ja, aber er macht das ja, ist ein emotionaler Support.
Ja, aber ich meine, letztlich, da muss man mal juristisch ganz klar sein. Wir sind nicht Inhaber dessen, was wir hier machen. Wir kriegen ja Geld vom, weiß ich von wem kriegen wir eigentlich Geld? Weiß ich gar nicht. Wir kriegen Geld und damit geben wir alles ab, was wir hier machen. Also alles das hier gehört der ARD. Und ich sag mal so, die ARD ist nicht der beste Ort, an dem man seine
Rechte abtreten kann. Aber immer noch besser als YouTube eigentlich.
Ja, ist immer noch besser. Man kriegt ein bisschen mehr als bei YouTube, aber man kann sich auch sicher sein, dass das, was wir hier aufnehmen, uns noch in 80 Jahren verfolgen wird, weil die das irgendwann wiederholen werden. Ich habe mal die Late Line zum Beispiel moderiert bei 1+, die wird immer noch wiederholt. Die wird immer noch wiederholt. Jahrelang muss ich mir den ganzen Scheiß da angucken.
Und man hat auch wahnsinnig so viel, wie viel fragwürdigen Schrott man in den letzten 3 Jahren in dieser Sendung hier fabriziert hat. Und auch welche Aussagen man getätigt hat, wo man schon im Augenblick der Aussage wusste, das ist jetzt der absolute Mumpitz, den man redet. Und hat man sich da aber so, stell mir vor, wir würden jetzt noch so irren Scheiß machen mit Handpuppen, mit verstellten Stimmen und würden versauten Kram reden. Das wäre das Ende von uns beiden. Weil da würde man uns ein Leben lang festnageln für. Und das ist halt, und mit YouTube ist ja auch so eine Sache, was man ganz vergisst. YouTube ist eine Plattform von Google, die wurde ins Internet gestellt, wo jeder hochladen kann, was er will. Und für alle Leute, die noch nicht so alt sind, ist das völlig okay, dass man das macht, dass man Musik, dass man Filme, dass man alles hochlädt und alles umsonst gucken kann, ohne dass die auch nur einen Pfennig dafür jemanden entlohnen. Und wenn man es nicht macht, ist man ein uncooles Schwein. Das ist ja so, ne? Und mir hat einer geschrieben, du kommst mit Kritik nicht klar, deswegen hast du die Kommentare verbieten lassen. Das stimmt nicht. Ich komme mit undifferenzierten Äußerungen und mit Rumgerotze einfach nicht klar. Und ich finde auch, man muss davon eine Entscheidung treffen können und sagen können, nö, möchte ich nicht so gerne. Nur weil irgendjemand irgendwo eine Plattform hinstellt, wo jeder seinen Rotz hinschreiben kann, hochladen kann, heißt es doch nicht, dass man das alles immer akzeptieren muss, ne? Wirklich. Man muss doch nicht
das
immer...
Das ist immer das, da bist du immer so emotional, da richtig doch nicht drüber auf. Die Leute haben halt eine Meinung und die wollen dir das mitteilen.
Ich will einfach nur wach, werden jetzt gerade, weil es war ein bisschen einschläfernde Sendung heute auch ein bisschen mit dir.
Kannst du? Nee, fand ich gar nicht.
Nächste Woche ist Ina Müller zu Gast. Und ich sag dir jetzt schon, die wird ein bisschen garstig sein, weil du sie damals, die ersten 10 Minuten musst du durchhalten. Du weißt, da wird die so ein bisschen versuchen, dir Vorwürfe zu machen. Da würde ich an deiner Stelle einfach nur sagen, ja, ja, ja. Und dann irgendwann kommt ihr so rein. Doch am Anfang wird die ist auch, die kann kratzbürstig sein. Finde ich
die
aber.
Ist geladen, ne?
Ja, aber ich finde es aber sehr sympathisch, dass die so ist. Dass die nicht so, das ist nicht so ein immer Sonnenscheinchen.
Wieso,
wie viele
aber
andere.
Wieso findest du das bei Ina Müller sympathisch, wenn sie kratzbürstig ist, aber bei Leuten, die ins Internet schreiben, findest du das nicht sympathisch?
Weil das die das wenigstens macht und mit ihrem eigenen Namen sich irgendwo hinstellt und für sie aufs Gerade steht. Leute im Internet haben irgendeinen Kacknamen Pupsi 99 und sagen dann, ja, ist aber scheiße jetzt hier geworden. Letzte Woche war besser oder sonst was. Ich finde das, und vor allem schreibt ihr, ich habe post@ollischulz.com. Da schreiben total viele Leute auch mal kritische Sachen, aber die schreiben, wie es mit ihrem Namen schreiben, eine Mail und geben sich Mühe und pupsen nicht mal kurz in irgendeine Kommentarleiste. Und das ist doch, es kommt doch einfach immer auf die Würde des Menschen an, dass man sich ein bisschen mit Stil verhält. Und ich habe ja mal gesagt, wenn Leute wirklich meinen, sie müssen über diese Sendung hier diskutieren, dann können sie sich ein Forum erschaffen. Jetzt hat, glaube ich, jemand ein Forum gemacht. Wie viele Leute schreiben da rein? Keiner, außer der Forumsgründer. Ist ja so. Weil dafür sind die Leute wieder so, ja, ne, jetzt hier Forum und da muss man hier noch, ich will einfach ganz schnell meinen Rotz abladen. So,
du,
ne?
Ich glaube, wir sollten unsere geheime Gruppe bei Facebook, wir sollten in der zumindest mal so ein bisschen zulassen, dass die Leute mal kritisches Feedback, weil das sind die Leute, auf die werden wir, das ist unser soziales Netz, wenn die Sendung nicht mehr läuft, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass unsere geheime Facebook-Gruppe uns trägt. Und
ach,
ich möchte
deswegen hast du die gegründet?
Natürlich, das ist ein kleines geheimes Solidarsystem. Du weißt, wir spielen beide mit gezinkten Karten und hohes Risiko. Wir spielen hohes Risiko im Leben. Und wir haben beide schlecht eingezahlt in die Rentenkasse. Wir sind beide eher unregelmäßige Mitglieder der Künstlersozialkasse. Und wir müssen ein Safety-Net haben, falls es nicht mehr funktioniert eines Tages.
Das stimmt.
Und dann hoffe ich, dass uns unsere geheime Gruppe auffängt. Und ich rufe jetzt mal an dieser Stelle alle dazu auf,
uns
die
Geld zu geben.
Funktion.
Ja, das ist schon mal ein Pfennig zurückzulegen für uns. Die Olli Schulz und Jan Böhmermann Rentenkasse.
Stiftung.
Ja, genau. Wenn wir durch irgendeinen Skandal, wenn Jan Böhmermann irgendwann anfängt, hier das Dritte Reich nochmal aus seiner Sicht aufzuarbeiten, oder wenn ich irgendwann anfange, meine Steuererklärung im Fernsehen zu erklären und sage, die Schulden abgeschaltet werden oder ähnliches. Wenn irgendein Skandal kommt, wir beide weg vom Fenster sind, weil die meisten sagen dann, Herr Böhmermann, Herr Schulz, die sind jetzt auch weg vom Fenster. Damals, die haben sich aufgeführt. Und dann ist es super, wenn man dann ein soziales Netz hat, das dann auffängt, ne?
Am besten in Zeiten, in denen es einem besser geht. Und deswegen, weil wir beide das nicht hinbekommen, könnten Sie vielleicht, die uns jetzt hören, für uns einfach mal ein bisschen was zurücklegen und für den Fall, dass es nicht mehr richtig gut läuft, das bitte an uns auszahlen. Das muss ja nicht viel im Monat sein. 1-2 Euro reichen ja.
Im Monat?
Aber im Monat. Wenn das genug Leute machen und wir im Monat jetzt einen Hunni zusammenbekommen, das reicht ja dann erstmal. Oder sagen wir mal, ein Tausi ist vielleicht besser. Oder sagen wir mal, 10 Tausis. 10 Tausis ist eine gute, gut.
Dann sollten wir dringend noch ein paar Leute für die Facebook-Gruppe aktivieren, akquirieren, weil wir haben 15 Leute und wenn die jeden Monat irgendwie einen Euro einzahlen, das ist jetzt auch nicht wirklich.
Das ist noch nicht genug. Nee, dann müssen wir mal gucken. Aber es wäre wichtig, ich will nicht, das soll nicht so doofe, nicht Leute, die es irgendwie geil und kultig finden, die müssen auch was mitbringen. Also wir haben wirklich nur Leute ausgewählt, die auch mächtige Positionen innehaben. Also die auch wirklich was, die uns mal eine Kneipe aufschließen können, weil denen eine Kneipe gehört zum Beispiel und so, sowas.
Ja.
Sowas müssen die können.
Oder jemand, der Ahnung hat hier von fernöstlicher Fusion-Küche oder ähnliches und dann irgendwie mit uns, ja, irgendwas kann, irgendwie hier und mit uns Gericht.
Journalist, wir haben eine Journalistin, eine bekannte Journalistin haben
wie
wir
heißt
da auch
die?
Mit drin.
Schon. Das darf man nicht sagen.
Darf ich nicht sagen, die Gruppenregel Nummer 1, keiner darf wissen, wer in der Gruppe ist.
Aber eine Sache ist, du hast eine Frau oder zwei auch schon, die richtig attraktiv sind dabei.
Ja, und weißt du auch warum?
Warum?
Weil ich gedacht habe, das zieht dann unattraktive Männer an. Männer, die reich sind.
Unattraktive Männer sind ja meistens beruflich sehr erfolgreich.
Die sind beruflich sehr erfolgreich und die sind vor allen Dingen angezogen von attraktiven Frauen. Und deswegen habe ich gedacht, das ist vielleicht eine gute Idee, das
aber
so
sind
zu
attraktive Frauen von unattraktiven Männern, die beruflich sehr erfolgreich sind,
das ist ja total
angezogen?
Scheißegal. Ist total scheißegal. Das ist doch total, weißt du, der Köder muss den Fisch mengen, nicht dem Angler. Sag ich mal so.
Sehr gute Analogie. Ne? Du, Jan, das war's heute. Sanft und sorgfältig, die unschuldige Sendung. Wir haben wir haben auf den ganzen Rotz, auf alles verzichtet heute. Wir haben einfach.
Dieser Spruch macht an dieser Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Ich hab gerade versucht im Kopf den Spruch, welchen? Der Köder muss den Fisch schmecken, das irgendwie anzuwenden auf das Beispiel. Das klappt aber nicht. Das
ist egal. Ich hab dir schon beigepflichtet, dass das toll war, was du gesagt hast, obwohl ich auch gemerkt habe, das war schwach. Aber das ist auch das Gute, dass der eine dem anderen immer den Rücken stärkt, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Du hast auch schon schon mal, du hast auch schon mal ein, zwei Mal, das weiß ich genau, weil ich dich gut kenne, in dieser Sendung, in all den Jahren, vielleicht sogar schon 3-4 Mal, über Gags gelacht, wo du den schon erstens den Gag von mir kanntest oder er nicht so doll war. Und dafür schätze ich dich sehr, Jan Böhmermann, dass wir uns beide haben uns nie ganz tief fallen lassen. Wir haben uns gestritten, wir haben Dialoge geführt, wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir haben den Anschein gegeben, als wären wir... Also es wäre da Gefühl im Spiel für den anderen.
Als wäre da mehr als nur eine berufliche Verbindung, was natürlich Quatsch ist.
Natürlich, das ist absolut Quatsch.
Das ist natürlich Quatsch.
Das war's.
Ja.
Nächste Woche Ina Müller, Woche, dann Ina Sommerpause.
Ich freue mich schon, ja.
Oh. Und wir 3 Monate weg vom Fenster.
Und am 30.08. kann man jetzt schon mal sagen, sind wir im Parkfest bei Radio 1 im Gleisdreieck live, dann wirklich live und live auf der Bühne auch. Wenn ihr wollt, könnt ihr kommen. Aber bitte nicht zu nah ran und bitte quatsch uns hinterher nicht an wegen Autogramm und so. Das ist uns und euch hoffentlich dann peinlich.
Böhmermann, das hältst du doch gar nicht aus. Das ist fast 3 Monate ohne Moderieren und ohne Selbstdarstellung.
Doch,
perfekt.
Twitter und Facebook.
Willst du Twitter und Facebook viel aktivieren in nächster Zeit?
Ja,
klar. Dann sprechen wir uns in einer Geheimgruppe oder was?
Ja, um Hals und Kopf würde ich mich reden bei Twitter und Facebook. Ich werde wirklich wieder von Fotografen verklagt werden. Das ist das Mindeste, was ich erreichen möchte in diesen Sommerferien.
Ich komme mit einem neuen Image zurück. Wirklich. Ich weiß nicht, stelle ich dann einfach, das ist mein neues Image, hallo. Und
asymmetrischer Pony, mehr Elektro, Minimal. Olli macht jetzt Minimal Elektro.
Nee, etwas, womit keiner rechnet.
Ach so, ja.
Hast du auch nicht, wir kommen beide, Aufgabe für den 30.08. Wir kommen mit unserer Live-Sendung mit einem neuen Image zurück.
Oh. Ja, lass mich schon überlegen. Also irgendwas, wir erfinden uns komplett neu, wie Lena mit ihrem aktuellen Album. Ja. Ich esse vielleicht einfach nichts bis August.
Okay, wir müssen jetzt, Steffi wird schon nervös, die macht sich schon Notizen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass Steffi hier die Redaktion gemacht hat. Und Steffi, sag doch nochmal was, wie war die Sendung? Kannst du auch mal reden ins Mikro, damit, hast du keinen Bock? Weil du wegen deinem Ostakzent, oder schämst du dich ein bisschen, ne? Egal, komm. Hey, wenn selbst die Redakteure sich nicht immer mehr genötigt fühlen, was zu sagen, dann es ist Zeit, in die Sommerpause zu gehen. Alles Gute, fühlen sich gesegnet, gebenedeit, im Milch gebadet. Mögen die Höhepunkte der Vergangenheit die Tiefpunkte der Zukunft werden. Und denken Sie immer dran, wo eine Kerze brennt, da ist irgendwo noch Licht.
Ja, in unsere Kathedrale brennt für Sie.
Bis bald.
Meine Kathedrale brennt.
Da brennt Herz, immer ein Sambuca in der Kathedrale meines Herzens für Sie.
Meine Speiseröhre brennt. Sodbrennen. Ich habe Sodbrennen.
Sodbrennen?
Das ist aber jetzt nichts, was die Leute emotional berührt. Ich finde euch alle gut.
Da gibt es so ein Mittel, so ein milchiges Zeug, das kannst du
ja.
Da... So Leute, ich gehe jetzt gleich rüber zu Hosen-Harry, der hat sehr gute Angebote. Und dann...
und ich gehe jetzt ins Hardrock-Café, da kriege ich nicht umsonst Essen immer. Mit meiner Karte.
Mir hat ein Mädchen geschrieben auf Facebook, der Böhmermann wird immer frecher zu dir, lass dir das mal nicht so gefallen.
Ja, wie hieß das Mädchen denn? Mama?
Nee, das war irgendeine, die immer was schreibt, die gerne schreibt auf Facebook. Und ich habe ihr nur so geschrieben, lass ihn doch erst noch jung, er muss sich noch die Hörner abstoßen.
Abfetzen.
Genau.
Ja. Tschüss, bis nächste Woche.
Bis bald, danke fürs Zuhören, danke für die Treue, bis nächste Woche. Ihr Säue.
Wir können so treue Herzen einführen, wo die Leute immer, wenn die hören, einen Stempel bekommen und am Ende kriegen sie eine Pfanne.
Und weißt du, wie viele jetzt schon genervt denken, jetzt mach doch auch wirklich Schluss mit der Sendung, hört auf rumzulabern. Es wird nicht mehr witziger.
Okay, tschüss.
Ciao.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Nur für Erwachsene.